Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Erklärend, aber nicht belehrend. Das zeichnet für viele die Arbeit meines Gastes aus, die Journalistin und Autorin Alice Harsters. Mit ihrem ersten Buch hat sie einen eindrucksvollen Perspektivwechsel ermöglicht und gezeigt, wie ihr Alltag als schwarze Frau von Rassismus geprägt ist. Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, war ein großer Erfolg. Aktuell beschäftigt sie sich mit unser aller Selbstverständnis und macht dabei auch eine Identitätskrise aus. Unter anderem darüber werden wir reden. Dabei geht es natürlich auch um ihre Geschichte und die Frage, wer bin ich eigentlich? Guten Morgen, Alice Harsters.
Guten Morgen.
Normalerweise, wenn man sich kennenlernt, so wie wir gerade, sucht man sich ja eigentlich erstmal was Unverfängliches zum Smalltalk, um erstmal entspannt so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Nun standen Sie in den letzten Jahren sehr mit dem Thema Rassismus in der Öffentlichkeit. Drückt das manchmal bei den ersten Begegnungen alles andere weg, worüber man sich sonst so unterhalten könnte?
Definitiv. Der Smalltalk hat sich definitiv sehr verändert, als ich das Buch geschrieben habe oder als es rausgekommen ist. Weil diese Frage, was machst du so? Und dann sag ich, ich schreibe Bücher und dann, ja, wie heißt das Buch? Und dann dieser Titel, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, kreiert natürlich erstmal so ein bisschen eine angespannte Atmosphäre.
Die war so ein Smalltalk-Blocker eigentlich.
Eben, also ja. Dann ist es irgendwie beides ein bisschen unangenehm. Also dann fühle ich mich und auch die Leute, mit denen ich rede, dann irgendwie so verpflichtet, jetzt dieses Thema auch zu adressieren oder es auch dann so prominent zu ignorieren und das Thema zu wechseln, ist auch irgendwie komisch.
Also was wäre ein Thema, über das Sie gerne mal reden würden, was vielleicht eine Seite von Ihnen in der Öffentlichkeit zeigt, die ein bisschen unterrepräsentiert ist?
Ja, es gibt vieles. Also wenn man in der Öffentlichkeit, ja, rede ich auch gerne über Rassismus, dafür habe ich dieses Buch ja auch geschrieben. Aber so im Privaten rede ich gerne über das, was man eigentlich auch sonst, wo, glaube ich, viele Leute gerne drüber reden, über Musik und Filme und Essen und alles.
Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, ist das Buch, was Alice Harsters vielen Menschen in Deutschland bekannt gemacht hat. Da geht es auch um viele persönliche Erfahrungen in der Schule, dem Alltag und der Liebe. 2019 ist das Buch erschienen und es hat sich dann zu einem Bestseller entwickelt. Was hat diese plötzliche größere Öffentlichkeit für Sie persönlich verändert?
Vieles. Es kam aber auch zu einer ganz komischen Zeit. Das Buch kam Ende 2019 raus und war direkt schon von Anfang an erfolgreicher als gedacht, aber wurde dann wirklich sehr bekannt im Sommer 2020 im Zuge der Ermordung von George Floyd in Minneapolis. Und dann gab es die großen Black Lives Matter Proteste. Und das war aber auch zu der Zeit der Pandemie, also Corona und Lockdown. Man saß zu Hause und es gab deshalb so eine komische Realität, die irgendwie für mich nicht zusammenpasste. Ich saß zu Hause und wurde immer bekannter. Also die Öffentlichkeit wurde irgendwie größer, aber die Welt, in der ich mich bewegt habe, wurde ja immer kleiner.
Und stand so ein bisschen still.
Richtig. Mhm. Und die Lesungen, die größten Lesungen, die ich hatte, waren online. Also dass dann irgendwann mal Lesungen, die eine Antidiskriminierungsstelle irgendwo veranstaltet hat, online, Zoom-Lesungen, dann mehrere tausend Leute teilgenommen haben, was natürlich im echten Leben gar nicht so nie passiert wäre. Ja. Und aber auch ganz unwirklich war, weil ich quasi in meinem Wohnzimmer nur den Laptop auf hatte und den dann zugemacht habe und dann, also ich habe
zum Kühlschrank weitergehen
richtig,
konnte.
Ich habe das alles irgendwie, deshalb war das so komisch und vor allen Dingen spielte sich eben sehr viel im Internet ab und viel über Social Media. Also mein Twitter-Account hat immer mehr Follower bekommen und mein Instagram-Account. Und das ist natürlich auch ein sehr schwieriger Ort, Social Media letztendlich, da eine öffentliche Person zu sein. Und dann hatte ich das Gefühl, in meinem Telefon war immer ein ganzer Sturm, ein ganzes lautes Geschrei. Und wenn ich das weggelegt habe und mich umgeschaut habe, war alles still.
Also so Notifications dann natürlich auch von allen möglichen Plattformen und so. Wenn Sie das sagen, also auch schwierig, dann so eine öffentliche Person in den sozialen Medien zu sein. Dieser Titel, der hat ja auch einige getriggert, also der Titel Ihres Buches. Was war da so das Heftigste, was Ihnen begegnet ist?
Also was ich sehr schnell, der erste kleine Shitstorm kam, glaube ich, bei der Buchmesse schon 2019, weil dieser Titel eben schon dann übersetzt wurde von Leuten, dass statt was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, haben Menschen daraus gelesen, ich würde sagen, weiße Menschen sind rassistisch, weil sie weiß sind. Mhm. Das ist nicht das, was ich in dem Buch erzähle oder was dieser Titel sagen soll, aber das war dann quasi, wurde oft so aufgenommen und dann wurde mir Rassismus vorgeworfen, Rassismus gegen weiße Menschen. Aber ich muss sagen, ich glaube, das Heftigste kam dann Ende 2020 im Zuge der US-Wahlen. Ich war zu dem Zeitpunkt ohnehin schon sehr erschöpft, weil eben dieser Sommer hinter mir lag, wo viele Emotionen und Diskurse um Rassismus ihren Höhepunkt erreicht hatten. Und als es dann gerade ein bisschen ruhiger war, ich lag mit Corona im Bett, ich hatte Corona bekommen. Und am letzten Tag meiner Quarantäne hieß es, habe ich eine Nachricht bekommen auf Instagram und die meinten dann, ja, Dieter Nuhr hat gerade etwas über dich in seiner Sendung gesagt. Und dann, Dieter Nuhr hat ja eine Show im Ersten und der hatte dann quasi im Zuge der US-Wahl mein Buch zum Anlass genommen, auch nochmal das Gleiche zu sagen. Dieser Titel sei ja rassistisch gegenüber weiße Menschen und hätte dazu geführt, dass mehr schwarze Menschen 2020 für Trump gewählt hätten, weil quasi diese Aussagen so radikal sind, dass Leute sich dann davon abwenden und rechts wählen. Dieter Nuhr hatte das Buch und mich in die USA verortet, dachte, ich sei US-Amerikanerin. Und das hat dann nochmal eine wahnsinnige Diskussion ausgelöst. Auch viel Widerspruch, also viel Protest, sage ich mal, gegen Dieter Nuhr, öffentliche Briefe, Petitionen, alles kam irgendwie dann so hoch. Ich glaube, dann kam nochmal so die geballte Wut, die im Sommer 2020 schon sich erhitzt hatte, kam dann nochmal raus, weil Dieter Nuhr sich so beispielhaft verhalten hatte zu dem, was ich versuche im Buch zu sagen.
Diese heftige Reaktion, das nehmen Sie ja im Prinzip in Ihrem Buch auch schon ein bisschen vorweg, weil Sie ja auch beschreiben, dass dieses Wort Rassismus eben die Menschen so triggert und dass sie das erstmal natürlich weit von sich weisen würden, weil das eben auch mit viel Scham verbunden ist. Sie zeigen aber auch, dass das eigentlich gar nicht so weit weg ist und sich jeder dabei erwischen kann, inwiefern?
Also meine Hauptaussage in dem Buch, also das, was mir ein Anliegen war Rassismus anders zu begreifen, als es vor allen Dingen auch 2019 noch der Fall war. Und zwar, dass Rassismus eben nicht nur etwas ist, was Nazis mit Springerstiefeln, typische Rechtsextremisten, was deren Problem ist, sondern dass es gesamtgesellschaftlich auch gesehen werden kann. Also ähnlich wie Leute auch mittlerweile Sexismus begreifen. Also dass man weiß, es gibt natürlich Chauvinisten, aber es gibt auch einen Sexismus, der einfach irgendwie in unserer Gesellschaft schwimmt. Das Gleiche wollte ich quasi über Rassismus auch erzählen und erzählen, wie er mir im Alltag begegnet. Das ist quasi ein Rassismus ohne Rassisten. Ein Rassismus, der quasi kommt, weil wir bestimmte Bilder, bestimmte Klischees und Stereotype damit so gefüttert werden, auch unbewusst, dass wir sie reproduzieren. Und das kommt automatisch, wenn man sie nicht adressiert und konfrontiert und hinterfragt. Und ich glaube, uns geht es allen so.
Sie sprechen da, als das, um das eigene Erleben zu beschreiben, von Mückenstichen. Vielleicht können Sie dieses Bild nochmal erklären.
Ja. Alltagsrassismus wird quasi ausgezeichnet durch sogenannte Mikroaggressionen. Man kann sich das auch vorstellen wie Mückenstiche. Und zwar sind die im Einzelnen auszuhalten, vielleicht ein bisschen nervig, aber kann man auch irgendwie mit leben. Aber wenn die sich so anhäufen, wenn man irgendwie 10, 15 Mückenstiche oder vielleicht auch 20, 30 Mückenstiche auf einmal hätte, dann wäre der Schmerz dann doch sehr unerträglich und würde das eigene Verhalten oder dann würde man doch sehr angespannt durch den Tag gehen. Und so kann man sich das auch vorstellen mit diesen eben kleinen Rassismen, die sich überall irgendwo...
Das kann ein Blick zum Beispiel sein.
Das kann ein Kommentar sein. Das kann aber auch sein, dass man vielleicht ignoriert wird. Also es kann eben ein Nicht-Hinschauen sein. Das kann sein, dass man... es gibt zum Beispiel dieses Erleben, dass viele nicht weiße Menschen das Gefühl haben oder sagen, dass oft der Platz neben ihnen in der U-Bahn frei bleibt, dass man, ja, dass manche Menschen einen einfach etwas annehmen über einen, was man aber irgendwie, was nicht zutrifft, kann aber auch dadurch, dass man selber als nicht weiße Person ja schon auch bestimmte Dinge antizipiert, also dass man nervös wird, wenn jemand fragt, wo kommst du her? Weil man schon weiß oder weil man schon denkt, man muss jetzt irgendwie seine ganze Herkunft erklären oder vielleicht auch die Komplexität der Herkunft darlegen.
Etwas, und das ist natürlich auch die Frequenz der Frage wahrscheinlich, ne? Dass man eben so oft damit konfrontiert ist.
Richtig, und weil man halt auch damit alleine ist. Also weil man natürlich damit ein Ungleichgewicht herstellt, weil man die Frage, wo kommst du her, quasi etwas anderes verlangt von mir als schwarze Person, als von, sag ich mal, einer weißen oder deutsch gelesenen Person.
Alice Hasters, ihre Mutter ist Amerikanerin, ihr Vater Deutscher. Sie selbst kommt aus Köln-Nippes, wo sie als jüngste von drei Schwestern aufgewachsen ist. Die jüngste zu sein, war das Vor- oder Nachteil?
Ich würde sagen, wahrscheinlich Vorteil, ne? Man sagt immer, die Jüngsten haben es am leichtesten. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Jüngste zu sein ein großer Teil meiner Identität ist. Also ich merke, dass ich das dass oft Leute, die auch Jüngste in ihrer Familie sind, dass ich da eine Verbindung spüre.
Was zeichnet die aus?
Ich glaube, als Jüngste ist man kommt halt quasi als Letztes dazu. Und deshalb ist man quasi schon... muss man sich so ein bisschen, hat man, glaube ich, eine größere Anpassungsfähigkeit, weil man halt so ein bisschen schauen muss, in welche Lücke kriegt, also wo ist denn noch Platz? Und dann vielleicht auch eine gewisse Entspanntheit, weil bestimmte Kämpfe schon gekämpft sind.
Man darf mehr.
Mhm. Man begegnet auch entspannteren Eltern natürlich, weil die eben Sachen schon, erfahreneren Eltern, die haben bestimmte Sachen schon durchgemacht. Aber ich finde, was oft nicht stimmt, man wird ja als Jüngste immer so dargestellt, als ob man so das Nesthäkchen ist, was dann so behütet wird, was wahrscheinlich teilweise stimmt, aber was auch stimmt, ist, dass man oft so ein bisschen übersehen wird, also weil einfach schon, man muss so ein bisschen mitlaufen und man muss irgendwie schauen, dass man selber zurechtkommt. Das ist auch ein bisschen eine Erfahrung der Jüngeren.
Sie kommen aus einer Familie, wo Kunst, Kultur eine große Rolle spielt. Ihre Mutter ist Tänzerin, Choreografin und ihr Vater, der ist nicht nur Theaterpädagoge. Und jetzt wird es für mich sensationell, vielleicht auch einfach nur Klischee. Also er hat auch als Clown gearbeitet. Ja. Und da denke ich mir, was kann es denn Cooleres geben, als Kind, als einen Vater zu haben, der Clown ist?
Ja.
Sie nicken schon, also das ist tatsächlich so. Und dann auch nicht anstrengend oder nicht so lustig. Achtung, Wortwitz.
Ja, nee. Ich fand, also weil mein Vater war jetzt auch nicht so ein typischer Clown, der irgendwie mit so rotem Mund und weiß geschminkt war, sondern so ein bisschen so ein Cirque Nouveau-Clown. War natürlich auch in einem kleinen Zirkus, war, sag ich mal, so ein bisschen, so ein alternativer Zirkus, mit dem er gearbeitet hat. Und ich habe es geliebt. Ich fand es total toll, weil der aber auch vieles konnte. Also der war auch... konnte jonglieren und war früher professioneller Trampolinspringer. Das heißt, er konnte auch sehr gut Salti machen und turnen und so weiter. Ich fand das alles sehr toll.
Also ein guter Spielpartner gleich auch.
Ja, wahnsinnig guter Spielpartner. Also immer bereit, Quatsch zu machen. Also meine Eltern, beide meine Eltern aber, waren in der Hinsicht haben sie uns sehr ermutigt, auch einfach albern zu sein. Und das hat großen Spaß gemacht als Kind.
Und Mutter eigentlich aus den USA, war da auch ein gewisses Interesse da oder eine große Neugierde, was jetzt das Geburtsland ihrer Mutter betraf?
Ja, definitiv. Aber das ist auch schwer auseinanderzuhalten, weil ich glaube, in Deutschland allgemein gab es ja ein großes Interesse an den USA.
Man ist ja auch so sozialisiert worden, eigentlich zumindest auch im Westen. Okay, sie sind quasi geboren worden, da fand die Wiedervereinigung gerade statt, aber natürlich kulturell gab es da eine große Nähe, ja.
Richtig. Und auch, glaube ich, nach der Wiedervereinigung gab es auch in Westdeutschland, vielleicht nochmal spezifisch, waren ja auch diese ganzen Musiksender wurden dann etabliert, also die ganzen, also und RTL 2 und so weiter hatte ganz viel Serien aus den USA, also das waren ja, das damit bin ich ja nicht alleine gewesen, aber ich hatte dann trotzdem natürlich nochmal eine persönlichere Verbindung. Mhm.
Und das war vielleicht wahrscheinlich auch cool, oder? Also in der Schule kann ich mir das auch vorstellen, diejenige mit der amerikanischen Mutter zu sein, das ist ja wahrscheinlich sehr positiv besetzt gewesen, oder?
Total. Also das war, viele Leute wollten, also schwarz sein, also afroamerikanisch sein, wurde mit Coolness und mit eigentlich positiven Dingen besetzt. Das Problem war aber in der Hinsicht, auch wenn das quasi positive Stereotype waren, von denen ich auch teilweise profitiert habe, war es auch, hat es eine Art Druck ausgelöst, weil es natürlich, weil ich nicht unbedingt dem entsprach oder weil ich auch nicht genau viel wusste über die USA, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht in den USA gewesen war. Das heißt, ich sollte irgendwie eine Expertise haben oder was verkörpern, was ich aber genauso zum größten Teil kennengelernt habe aus den Medien und vor allen Dingen was zu Hause, dort wo meine Mutter war und auch meine amerikanische Großmutter, die auch in Deutschland gewohnt hat, auch teilweise, also gab es da natürlich eine Dissonanz, was quasi die schwarzen Menschen in den Medien, die schwarzen Amerikaner in den Medien symbolisierten oder wie die waren versus wie sie eigentlich waren. Und das war teilweise ein bisschen schwer auszubalancieren, aber es war eigentlich positiv besetzt. Ja.
Wie war es denn dann, als Sie mit 16 für ein Austauschjahr nach Philadelphia gegangen sind, bei Ihrem Onkel gelebt haben? Dieser Eindruck, was war da der größte Unterschied zu Ihrem Alltag in Deutschland?
Boah, das ist schwer zu benennen, weil es gab ganz vieles, was unterschiedlich war, aber ich glaube, das, was am meisten was so rausstach, war, dass ich in Philadelphia und gerade bei meinem Onkel in einer Umgebung war, die hauptsächlich schwarz war. Also ich war auf einmal nicht mehr eine sichtbare Minderheit.
Zumindest in Philadelphia. Sie mussten sich nicht mehr erklären dann wahrscheinlich so, oder?
Es machte, also genau, ich musste mich halt anders erklären. Mhm. Also wenn ich angefangen habe zu sprechen, haben Leute schon gemerkt, dass ich einen Akzent habe und dann haben sie gefragt, wo kommst du her? Aber das fühlte sich ganz anders an, weil das war ja tatsächlich so. Ich kam ja woanders her und deshalb konnte ich es auch ganz anders beantworten. Aber sowas wie, dass ich in den Bus steige und da sind nur schwarze Menschen, macht dann mit dem eigenen Selbstverständnis was anderes, weil das habe ich auch zu dem Zeitpunkt erst begriffen, wie sehr eben diese Blicke oder dieses einfach dieser Umstand, die andere zu sein, sobald das aufgelöst war, dass es so eine Art Erleichterung in mir ausgelöst hat und man selber schon merkt, dass man sich jetzt irgendwie ein bisschen auf andere Aspekte des eigenen Selbst konzentrieren kann, weil das nicht mehr, das Schwarze nicht mehr das ist, was einen quasi besonders macht oder was raussticht.
Und wenn Sie sich auf andere Aspekte konzentriert haben, gab es auch tatsächlich sowas wie die deutsche Seite an Ihnen, die ein bisschen mehr zutage getreten ist?
Auf jeden Fall. In der Highschool hatte ich den Spitznamen Germany. Also ich war the German Girl. Und auch das war habe ich total gemocht zu dem Zeitpunkt, weil ich das eben in Deutschland war ich nie die Deutsche. Also dass ich war, glaube ich, in den USA so, wurde ich eben so deutsch, wie ich in Deutschland nie sein konnte. Also ich war dann die Expertin für Deutschland und so weiter. Und das hat irgendwie viel besser funktioniert, weil ich ja tatsächlich ein Wissen hatte über dieses Land und die Sprache perfekt beherrsche und alles. Und ja, also die deutsche Seite kam sehr zum Vorschein, auch in, ja, auch eben in diesen kleinen kulturellen Unterschieden, bestimmte Dinge, die mich nervös gemacht haben. Also auch so, das ist immer so ein Klischee, aber die Frage, wie man mit Zeit umgeht, also dass einem Unpünktlichkeit direkt ein bisschen nervöser macht oder eine gewisse Direktheit, die Deutschen auch oft unterstellt wird oder ja, die hatte ich da zum Beispiel auch. Also musste erstmal diese US-amerikanische Freundlichkeit und Höflichkeit hatte ich jetzt auch nicht sofort.
Gleich so rauszuplauzen sozusagen.
Ja, also oder so sehr direkt einfach ja. Zu sagen, was irgendwie nicht stimmt oder so und nicht so das so zu sugarcoaten, nicht da so erstmal so ganz viele höfliche Floskeln drum zu binden.
Die Autorin und Journalistin Alice Hasas hat gerade von ihren Erlebnissen als Austauschschülerin in den USA erzählt und auch schon von Köln-Nippes, wo sie groß geworden ist. Wir haben gerade auch schon gesagt, Nippes, eigentlich so cool, klingt kein anderer Stadtteil in Deutschland. Da war sie in Nippes tatsächlich auch Chefredakteurin schon als Kind vom Behrendorfer Anzeiger. Was war das für ein Blatt?
Das war ein Blatt, das ich selber gestaltet habe. Sobald ich schreiben konnte. Ich habe, ich weiß auch nicht, wo das herkam, dieser Impuls, eine Zeitung zu machen. Und ich habe aber dann irgendwie natürlich eine Zeitung gebastelt und habe irgendwie in meinem, ich hatte so eine eigene Welt mir gebaut, in der ich gelebt habe und meine ganzen Stofftiere, die halt hauptsächlich Teddybären waren. Und ich war quasi die Chefredakteurin oder Journalistin des Behrendorfer Anzeigers und habe darin irgendwie so in die, ja, wahrscheinlich irgendwie so Geschehnisse verarbeitet, die um mich herum passierten und die ich dann irgendwie in diese Bärenwelt transportiert habe.
Und was waren das für Geschehnisse? Also wenn man sich so eine Welt, jetzt könnte man natürlich küchenpsychologisch behaupten, eine eigene Welt schaffen, haben Sie irgendwas in der Realität vermisst oder mussten Sie irgendwas verarbeiten?
Nee, also wenn ich habe noch ein paar Ausgaben in so einem Ordner, den meine Mutter, weil meine Mutter hat die fleißig gesammelt und das sind dann irgendwie so die Bärenkönigin ist zu Besuch und dann war es wahrscheinlich, als die Queen da war oder so. Also okay. Irgendwie so Sachen, die ich halt irgendwie gesehen habe in den Nachrichten, die, aber ich kann jetzt nicht darauf schließen. Es ging auch oft darum, dass man den Armen helfen muss. Also das war irgendwie auch oft sowas, dass die Bärenkönigin dann irgendwie, was weiß ich, ganz viel Geld gespendet hat oder so. Das war irgendwie auch so eine Sache, die ich oft geschrieben habe. Aber so richtig, ja, ist schwierig, da jetzt sowas draus zu schließen. Aber es war so ein bisschen, ich würde sagen, da gab es schon ein Motiv, dass ich mir gewünscht hätte, dass dann irgendwie so Leute einfach ihr Geld nehmen und das dann einfach verschenken und dann Königin. Sind alle glücklich.
Ja, wäre schön, wenn das immer genauso funktionieren würde oder so einfach wäre. Ja. Aber man könnte natürlich auf jeden Fall denken, naja, da war der Weg in den Journalismus vorprogrammiert. Sie haben aber erstmal Sport studiert. Warum das?
Ja, wahrscheinlich, weil man einfach auch das macht, was man sieht oder was man kennt. Mein Vater hat Sport studiert und deshalb schien mir das irgendwo, schien mir das nahe, aber witzigerweise war ich überhaupt keine große Sportlerin oder war besonders interessiert an Sport.
Aber ich meine, ganz schlecht gewesen sein können Sie nicht. Ich meine, da gibt es ja eine Aufnahmeprüfung an der Sporthochschule in Köln, die ist ja nicht ohne.
Richtig, ich war athletisch, aber ich habe keinen Sport gemacht. Also ich war in also Ballsportarten, Rückschlagsportarten, all diese Dinge, die man da ja auch machen muss, war ich eigentlich echt schlecht drin. Und ich hatte halt so eine Grundathletik, deshalb hat das irgendwie funktioniert, aber dann das zu studieren, also richtig irgendwie da in diese Welt einzutauchen. Ich habe teilweise in den meisten Vorlesungen, Seminaren oder Kursen gesessen und dachte, das interessiert mich herzlich wenig. Aber damals war es so, gerade, das passiert glaube ich vielen Leuten, vielleicht würde ich auch sagen vielen Frauen, vielen jungen Mädchen, dass die so zum Abitur hin, dass das irgendwie jegliches Selbstbewusstsein verloren geht oder auch die Frage in die eigenen Fähigkeiten und Interessen. Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, welche LehrerInnen man hat zu diesem Zeitpunkt. Ich hatte die Schule gewechselt. Viele LehrerInnen, die letztendlich dann, bei denen ich Abitur gemacht habe, kannten mich nicht wirklich. Und irgendwie dachte ich, habe ich mir Journalismus nicht zugetraut. Nach dem Abi. Und ich hatte auch irgendwo Angst vor einem sehr theoretischen Studium. Ich dachte, ich kann das nicht. Ich kann mir so vor, als ob ich das nicht packen würde, als ob ich da keinen Platz finden würde.
Und was hat Ihnen dann doch wieder irgendwie so diesen Weg aufgezeigt und Sie dann motiviert, sich das dann doch ein bisschen mehr zuzutrauen oder zu sagen, ich guck's mir zumindest mal an?
Ja, es fing alles an mit eigentlich einer zufälligen Begegnung in einer Bar. Da habe ich jemanden kennengelernt, der hieß Bengin und der war bei Köln Campus, also bei dem Uniradio. Und mit dem habe ich mich unterhalten. Der meinte so, ich glaube, das würde dir total gefallen, komm mal dahin. Und dann habe ich das gemacht und gerade eben in diesem Uniradio-Kontext nochmal total gemerkt, wie gerne ich das mache. Und das hat mich quasi auf diesen Weg gebracht. Ich habe dann das meiste über Journalismus in diesen Räumen gelernt, in diesem damals noch stinkigen Speicher, wo sich damals das Köln Campus Radio befunden hat. Und bin da irgendwie von da aus in eine Hospitanz gekommen vom WDR und habe mich danach mich getraut, mich an der Deutschen Journalistenschule in München zu bewerben. Und das hat zum Glück geklappt.
Und danach auch für die Tagesschau zum Beispiel gearbeitet, für den RBB, für DLF Nova. Jetzt konzentrieren Sie sich mehr auf Ihre Arbeit als Autorin. Reizt Sie das erstmal mehr oder?
Ja, also ich habe gemerkt, dass ich dann doch gerne schreibe. Also ich merke, ich vermisse es schon manchmal ein bisschen, einfach auch diejenige zu sein, die quasi nicht nur so von sich ausgeht und rumgrübelt. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass das unmittelbar vor allen Dingen nach dem ersten Buch gar nicht mehr so gut ging. Also man braucht auch, wenn man die Geschichten anderer erzählt, dann funktioniert es nicht so gut, wenn man selber so bekannt ist, weil man dann merkt, die Leute sind voreingenommen oder es wird generell direkt durch eine gewisse Linse betrachtet. Also Leute hatten dann auch irgendwie diese Erwartung, dass ich eben über Rassismus und Gerechtigkeit und so weiter spreche. Und deshalb hatte ich das Gefühl, das geht gar nicht mehr so, wie ich das machen wollte.
Weil man natürlich als Journalistin erstmal so ein bisschen auch hinter den Themen zurücktreten muss. Und
richtig, genau. Und das habe ich gemerkt, das funktioniert nicht mehr, wie es früher mal so war. Das heißt nicht, dass das mir, ich glaube, wenn ich wollte, es gibt ja auch Leute, die das trotzdem machen, die Bücher schreiben, dafür bekannt sind und gleichzeitig trotzdem noch Stücke und Geschichten schreiben. Aber jetzt gerade ist es auch eine Kapazitätsfrage. Also gerade konzentriere ich mich aufs Bücherschreiben und aufs alles drumherum, was das angeht. Und das macht mir auch großen Spaß.
In ihrem neuen Buch spürt Alice Harsters einer Identitätskrise nach, die uns alle betrifft. Nämlich, dass die Geschichte, die wir als Menschen des sogenannten Westens erzählen, unser Selbstverständnis als Gesellschaft, aus ihrer Sicht so nicht mehr funktionieren kann. Was führt dazu?
Die Identitätskrise?
Ja, und diese Selbsterzählung im Prinzip, die wir eben mit uns als Westen verbinden.
Ja, also ich glaube, ich würde sagen, eine Identität ist eigentlich eine Erzählung über sich selbst. Mhm. Also man erzählt eine Geschichte, die betont manche Dinge, die lässt andere Sachen weg. Sie hält bestimmte Dinge für wichtig, andere für nicht so wichtig. Das ist ganz normal. Ich glaube, man kann gar nicht ohne diese Geschichte durch die Welt gehen. Eine Identitätskrise ist aber die Erkenntnis, wenn diese Geschichte nicht mehr aufgeht. Also wenn man merkt, diese Geschichte erklärt irgendwie nicht die Gegenwart. Das erklärt irgendwie nicht, wie wir an diesen Punkt gekommen sind. Und dann muss man nochmal zurückgehen und vielleicht evaluieren, vielleicht diese Nebensächlichkeit oder das, was man so als Nebensächlichkeit abgetan hat, muss man vielleicht doch mehr betonen oder vielleicht muss man es doch anders erzählen, bisschen komplexer machen. Das ist für mich, trifft auf jeden Fall auch auf den Westen zu, auf die ganze Welt, aber ich habe mir mal den Westen ins Auge gefasst, weil er für mich so ein bisschen stellvertretend ist für das, was gerade so bröckelt und wankt und irgendwie eine schöne Geschichte ist, an der ich auch irgendwie hänge und gleichzeitig aber auch eine Geschichte mit ganz vielen Problemen ist, eine Geschichte der Macht und auch eine Geschichte der Unterdrückung, die in dieser Komplexität irgendwie wo ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Komplexität anzuerkennen.
Wir können es vielleicht mal konkret machen. Also Sie schreiben zum Beispiel, dieses Versprechen, jeder bekommt, was er verdient, wird gar nicht eingelöst, sondern sei eine Lüge. Und das lässt sich ja aber erstmal, sagen wir mal, meine ich zumindest für viele Menschen, sehr gut verdrängen, solange es denen eigentlich ganz gut geht nach wie vor. Ne? Und um die Welt gerechter zu gestalten, müssten wir alle erstmal verzichten. Stichwort Umverteilung. Wie wollen Sie dafür zum Beispiel eine Bereitschaft wecken?
Ja, das ist schwierig. Aber wenn man sich, ich glaube halt, dass das, was den großen Krisen, mit denen wir gerade konfrontiert sind, im Weg stehen, ist wirklich eben diese Selbsterzählung. Also es gibt keinen anderen Grund, warum es so schwer ist, die Klimakrise wirklich mal anzugehen oder bestimmte Ungerechtigkeiten, soziale Ungerechtigkeiten besser auszugleichen, als dass man wirklich das Gefühl hat, aber dann geht mein Selbstbild kaputt. Ich glaube sogar, ich wage sogar zu behaupten, dass natürlich teilweise ein gewisser materieller Wohlstand und eine Sicherheit wichtig sind. Aber das, worüber wir reden, auf was wir verzichten könnten, ich glaube, da bis uns wirklich schlecht gehen würde, da wäre noch einiges, also da könnte man noch einiges abzwacken. Aber es geht halt um die Identität. Also wenn wir alles mit Identität belegen, dann ist es schwer, dann hat man das Gefühl, man verzichtet, man muss einen Teil von sich selbst abgeben, wenn es heißt, man muss auf Fleisch oder Klamotten verzichten.
Das hat ja natürlich oder kratzt ja zumindest auch an diesem Freiheitsversprechen, dem wir da nachhängen, der eben auch oder das auch eben mit dem Westen verbunden ist. Jeder kann so leben, wie er möchte. Ne? Lässt sich Freiheit, so wie wir sie kennen, Ihrer Meinung nach dann nicht aufrechterhalten?
Ich glaube, wir müssten noch mal genauer darüber reden, was wir eigentlich unter Freiheit verstehen. Ich glaube, das Problem ist teilweise, dass wir von einer sehr hierarchisierten Welt, also wo es ganz klein oben und ein unten gab, gesellschaftlich eben das große Projekt des Westens seit dem Zweiten Weltkrieg oder seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges eigentlich war, diese Hierarchie aufzuheben und eine gleichberechtigte Gesellschaft zu kreieren. Wir haben aber dann quasi das, was wir als Freiheit verstehen, trotzdem übernommen von dem, was die Leute ganz oben hatten. Also, dass man alles hat, dass man alles zur Verfügung hat und dass man machen kann, was man will, sozusagen. Das geht aber ja natürlich nur, wenn andere Leute verzichten oder das geht schnell dann damit einher, dass andere Leute eben nicht die gleiche Freiheit haben. Freiheit wird quasi dann zu einer Art Konkurrenzkampf und steht quasi eigentlich das, was das ausgleichen soll. Freiheit und Gleichberechtigung sollen ja schöne ausgleichende Komponenten sein, die wie Yin und Yang zusammengehen. Aber sie werden zunehmend zu Konkurrenzthemen. Also entweder man hat Freiheit, dann keine Gleichberechtigung, oder Gleichberechtigung würde Freiheit einschränken. Ich glaube aber auch, dass man einen Freiheitsbegriff finden kann, der sehr gut mit Gleichberechtigung einhergeht. Und zwar die Freiheit, wenn man quasi eine Freiheit hat, die Gleichberechtigung berücksichtigt, dann hat man zumindest auch die Freiheit, eben nicht verdrängen zu müssen, wie ungerecht und die Welt ist an manchen Dingen. Dann hätte man müsste man nicht mit so einem schlechten Gewissen die ganze Zeit durch die Welt gehen. Es ist vielleicht eine Utopie, aber ich glaube, es ist wichtig, sich das auch vorstellen zu können, wie das aussehen würde.
Es ist natürlich auch sehr, ja, sagen wir mal, bequem, an so Selbsterzählungen festzuhalten, weil die uns natürlich auch Stabilität geben. Ne? Und wir erleben ja, wie Leute ja mittlerweile in eigene Wirklichkeiten abdriften, die sie eben dann passend zu ihrer Selbsterzählung gestalten. Wie wollen Sie die zum Beispiel erreichen?
Ja, das ist immer so schwierig, die Frage, wie erreicht man Menschen? Das Einzige, was ich machen kann, ist nachdenken, etwas schreiben und das in die Welt geben und zu hoffen, dass es Menschen erreicht. Ich finde, meine Erfahrung ist, dass es dann doch an unverhofften Stellen irgendwie gelesen oder aufgenommen wird. Ich weiß halt nicht, ob ich frage mich immer, ist das meine das frage ich mich wirklich, ist eine offene Frage, ob das meine Aufgabe ist, zu gucken, wie man möglichst viele Menschen erreicht oder ob man quasi es einfach, sag ich mal, ein Angebot macht, das erreichbar ist.
Aber ich meine, wenn Sie sich damit beschäftigen, es ist ja tatsächlich, was dahinter steckt, ist ja auch die Angst vor der Veränderung, ne? Und ist trotzdem ja eine spannende Frage, wie lässt sich diese Angst nehmen, ne?
Richtig, also ich glaube, dass man ich glaube halt, dass die Angst vor Veränderung, die muss man ernst nehmen, aber man kann sie nicht berücksichtigen in der Hinsicht, dass man deshalb Veränderung aufhält. Die Veränderung wird kommen, so oder so. Man kann nur quasi sich auf sie vorbereiten oder sie aktiv mitgestalten oder man kann sich halt dem verweigern und dann bricht sie über einen ein. Mhm. Aber die Veränderung ist nicht verhandelbar wirklich in dieser Welt mit diesen Krisen. Und ich glaube, das muss man Leuten vermitteln, dass das kommen wird. Eine Veränderung wird kommen. Das heißt, das Beste, was man machen kann, ist, resilienter gegenüber dieser Veränderung zu werden und nicht das Gefühl zu haben, dass sie einen so passiv macht oder dass sie einen so ohnmächtig macht, sondern dass man was tun kann.
Die Autorin und Journalistin Alice Hasters war heute Vormittag hier zu Gast. Identitätskrise, so heißt ihr aktuelles Buch. Und in dem Buch und heute Vormittag ist mir auch wieder aufgefallen, mit was für einer großen Ruhe und Freundlichkeit sie ihre Standpunkte vertreten. Woraus schöpfen sie diese Ruhe, diese Gelassenheit, diese Freundlichkeit, gerade bei so Themen, die ja natürlich oft die Emotionen nach oben peitschen lassen.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist vielleicht einfach mein Gemüt, aber letztendlich ist es aber auch eine tiefe Überzeugung davon, an die Menschlichkeit, also dass ich glaube, dass ich wirklich glaube, dass Menschen in einer gerechteren Gesellschaft, dass es denen besser gehen würde. Und zwar allen, auch den Menschen, die eigentlich oben sind, sozusagen. Und wenn man sehr überzeugt ist von einer Sache, dann kann man, glaube ich, auch ein bisschen gelassener sein, weil man, also ja, das gibt einem natürlich eine gewisse Stabilität. Vielleicht das, wer weiß.
Wir lassen das einfach mal hier so stehen. Ich sage auf jeden Fall danke für das entspannte Gespräch, Alice Hasters.
Danke auch.